Willkommen zu Modern Work to Go. Das ist der neue Name des Podcasts. Ich habe es letzte Woche angekündigt für alle, die Folge gehört haben. Es war die letzte Folge von Unstoppable Together. Aber ich habe gesagt, der Podcast geht weiter und jetzt ist es raus. Modern Work to Go ist der neue Name. Warum? Ja, wir wollen über mehr moderne Arbeitsformen sprechen. Der Podcast ging schon immer darum und Unstoppable Together hatte nicht mehr so richtig gepasst für uns hier intern auch nicht mehr. War auch ein bisschen schwer zu finden. Man konnte sich nicht so richtig was drunter vorstellen. Und ja, Modern Work to Go ist der neue Name. Da haben wir uns hier gemeinschaftlich für entschieden. Wir sind ja sehr agil und tun ja gemeinschaftlich hier auch alles entscheiden. Und das war auch eine Teamentscheidung. Und ja, to go, weil es viel mehr Inhalte to go geben soll. Also nicht nur den Podcast, den ihr unterwegs hören könnt. Es war ja schon immer unser Gedanke, dass die Folgen vielleicht morgens oder abends auf dem Weg zur Arbeit oder weg von der Arbeit gehört werden können. Aber wir wollen auch noch viel mehr kleineren Content, kürzeren Content, Videocontent erzeugen, den man vielleicht to go bei einem Kaffee trinken kann. Deswegen wird es zum Beispiel auch Kaffeeformate geben, also typische To-Go-Formate, also halt einmal im Monat wird es eine Deep-Dive-Folge geben, ein Coffee-Talk mit mir, wo wir vielleicht auch nur 20 Minuten reden. Also Content, den ihr schnell konsumieren könnt, wo eine spezifische Frage beantwortet wird und ihr einfach etwas mitnehmen könnt für euren Alltag. Wenn ihr da Feedback zu habt oder Lust habt, vielleicht mal dabei zu sein, schreibt mir auf jeden Fall direkt. Da suchen wir noch Leute für die Zukunft. Wir haben aber auf jeden Fall schon ganz viele Gäste in petto, die zu dem neuen Format beitragen wollen. Und ja, ich freue mich riesig, dass wir jetzt mit der 51. Folge nochmal auf Null drehen, mit neuem Design, mit neuen Themen, mit neuem Spirit, mit mehr Leuten hier intern, die Bock haben, den Podcast größer zu machen. Und ich freue mich, dass ich den Daniel Duppel da habe, der ja letztes Jahr auch schon bei Seibert hier vor Ort war und einen Vortrag bei der Tools for Agile Teams gehalten hatte. Und wir hatten uns im Vorfeld schon recht energisch ausgetauscht und irgendwann haben wir im Büro gesagt, wir hätten eigentlich das Mikrofon mitlaufen lassen sollen, weil wir haben eigentlich schon eine komplette Podcast-Folge miteinander besprochen. Wir machen jetzt einen Recap von dem Gespräch, den wir in meinem Büro geführt haben und gucken, dass wir das nochmal für euch zusammenfassen. Aber erstmal, Daniel, willkommen to Modern Work to Go. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit und ich freue mich, dabei sein zu können. Und viel Erfolg schon mal mit dem Rebranding und der neuen Ausrichtung oder mit der erweiterten Ausrichtung, ja.
Danke, danke. Normalerweise stelle ich allen Gästen immer eine ganz spezifische Frage und zwar immer, was für sie moderne Arbeitsformen sind oder was für sie Modern Work ist. Die Frage haben wir auch gestrichen in dem Zuge und wir fragen eine etwas privatere Sache. Wir sind ja bei To Go, deswegen die Frage, wie trinkst du morgens deinen Kaffee? Wie startest du in den Tag?
Nicht immer mit Kaffee, aber... Wie starte ich den Tag? Also die Frage mit dem Kaffee ist einfach zu beantworten. Ich habe mittlerweile einen Siebträger und ich mache mir einen Americano. Also wenn ich morgens einen Kaffee trinke, dann Americano. Und wenn ich mit einem Kaffee starte, sind es meistens über den Tag viele weitere. Und ansonsten starte ich tatsächlich, versuche ich das mehr und mehr durchzuziehen mit so einer halben Stunde für mich, für meine eigene Organisation. Was steht an dem Tag, sowohl privat als auch beruflich? Einfach um nicht so gehetzt dann in den ganzen Remote-Alltag zu rutschen, sondern ein bisschen Plan zu haben für den Tag. Ja.
Das ist ein sehr schöner Start. Vor allem mit einer Siebträgermaschine kann ich sehr empfehlen, sich zu Hause eine hinzustellen. Sind nicht mehr so teuer, sind mittlerweile auch klein und echt für guten Kaffee ein absoluter Muss mittlerweile.
Ich habe einen Tipp. Ich bin nämlich nicht so ein, also es gibt ja Menschen, die sich sehr intensiv damit dann beschäftigen und die echten Kaffee-Cracks sind. Mir muss er einfach nur schmecken. Und ich habe eine Siebträgermaschine gefunden, die so halbautomatisch ist, die mir also sagt, was ich tun muss und ob ich mehr Kaffee brauche oder nicht. Das hilft, dass der Kaffee schmeckt.
Ja, gibt es mittlerweile ja coole Innovationen, wo teilweise die Mühlen ja auch mit den Maschinen schon reden und dann ja auch gucken können, hey, wie lange läuft der Kaffee durch, was kann man da anpassen. Also wer einfach nur den Knopf drücken will, da gibt es mittlerweile auch in der Siebträgerwelt einige Innovationen, die da guten Kaffee produzieren. Aber vielleicht off-topic, falls ihr mal trotzdem Lust habt, mit über Kaffee zu reden und über Maschinen. Ich bin da immer gerne bereit, ein bisschen drüber zu reden. Ich habe mir, glaube ich, schon 100 Tests über Siebträgermaschinen angeguckt und um auch die richtige für zu Hause zu finden. Also falls ihr mal privaten Tipp braucht, kleiner Disclaimer, schreibt mir sehr gerne mal auf LinkedIn, dann können wir uns mal darüber unterhalten, was vielleicht bei euch das richtige Kaffee-Setup ist, damit ihr auch mit Energie in den Tag starten könnt. So, kommen wir zu unserem Thema, Daniel. Wir wollen über das Thema Selbstorganisation sprechen und vor allem über das Thema Führung in der Selbstorganisation. Braucht es das überhaupt noch, wenn wir selbstorganisiert sind? Braucht es vielleicht noch viel mehr davon? Wir hatten uns bei uns im Büro ja auch darüber unterhalten, wie viele Führungsrollen habt ihr bei euch, bei der Bahn, wie läuft das Ganze ab, wie sieht das mit der Strategie im Hintergrund dann auch aus, wie trefft ihr noch Entscheidungen, wie routet ihr das durch die komplette Organisation dann auch durch. Und ja, all diese Themen werden wir jetzt einmal komplett durchgehen, aber vielleicht kannst du, damit wir so ein bisschen das Setup verstehen, in dem ihr euch bewegt, um auch das Thema Selbstorganisation dann besser zu verstehen, mal so ein bisschen beschreiben, wie das gerade bei euch aufgebaut ist. Also, wie lebt ihr Selbstorganisation? Beziehungsweise, was habt ihr für ein Verständnis von Selbstorganisation?
Also, bezogen auf Führung ist das ganz klar geteilte Führung. Das ist, denke ich, auch ein wesentlicher Aspekt der gesamten Transformation, die DB Sistel durchgemacht hat. Muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ne? Ich rede, wenn dann, über die DB Sistel, nicht über die ganze Bahn. Die gesamte Bahn, das sind, habe ich jetzt gelernt, 100 Gesellschaften unter einem Dach. Und da wird das Thema Führung in unterschiedlichsten Gesellschaften sehr unterschiedlich sein. Also da sind wir schon sehr dezentral unterwegs, könnte man sagen, als Bahn. Aber auch in der DB Sistel sind wir das. Wir haben uns transformiert in eine Struktur, eine Netzwerkstruktur von in Summe jetzt rund 700, 750 Teams. Wenn man im agilen Kontext unterwegs ist, wird man das Grundkonzept relativ leicht verstehen. Das sind eigenständige Teams mit 7 ± 2 Menschen, wie man das aus so einem typischen Scrum-Team kennt. Und es gibt eben auch dann die bekannten Rollen, heißen teilweise anders, aber es gibt den Product Owner für jedes Team, es gibt einen Agility Master, im Scrum-Kontext wäre das ähnlich wie der Scrum Master, und es gibt das Umsetzungsteam. Und was ich ganz wichtig finde, deswegen auch die Frage, wie viele Führungsrollen und so weiter gibt es, wir betonen immer wieder, dass wir nicht zwei Führungsrollen haben, also Agility Master und Product Owner, sondern drei. Das Umsetzungsteam bei uns hat auch Führungsverantwortung. Und wenn man so will, könnte man sagen, mit jetzt 6.900 Mitarbeitern oder Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, haben wir 6.900 Führungskräfte, wenn man es mal genau nimmt.
Okay, da werden wir jetzt auf jeden Fall reinsteigen. Wie funktioniert das, wenn ich 6.900 Führungskräfte habe und keinen mehr habe, der keine Führungsverantwortung mehr übernimmt?
Ja, genau. Also es ist natürlich, ist das jetzt ein bisschen plakativ oder ein bisschen überspitzt formuliert. Es gibt drei Führungsrollen, so heißt das bei uns, ne? Den Agility Master, den Product Owner und das Umsetzungsteam. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass die Führungsaufgaben relativ klar getrennt sind. Also, oder die Verantwortlichkeiten. Das heißt, der Product Owner kümmert sich im Wesentlichen um Stakeholder, Geschäft und Ähnliches, wie man das eben aus diesem agilen Kontext kennt. Der Agility Master ist bei uns rein formalrechtlich die Führungskraft, nämlich die personalverantwortliche Führungskraft. Und wir haben das Umsetzungsteam, das sozusagen in der Lieferverantwortung steht. Und alles, was an formellen Führungstätigkeiten, die in dem Zusammenhang sind. So. Und natürlich ist es auch ein Unterschied, glaube ich, ist relativ klar für das Thema Personalentwicklung, Team, Menschen und für das Thema Geschäftsentwicklung gibt es eine Rolle, die auf eine Person konzentriert ist und das Umsetzungsteam sind dann mehrere. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig zu betonen, dass sich die Führung eben verteilt. So, und auf die Frage, wie gut funktioniert das? Ja, das ist sozusagen eine unserer großen Herausforderungen aus meiner Sicht, ist, dass dieses Grundverständnis, was häufig bei solchen Transformationen dahinter steht, wir wollen klassische Hierarchien abbauen und Ähnliches, wir wollen nicht mehr den einen Abteilungsleiter und so, und wir wollen auf dieses ganze Führungsthema verzichten. Na, das ist so ein bisschen das Bild, das häufig entsteht. Ist, glaube ich, ziemlich misleading, also läuft nicht in die Richtung, in die sich das entwickelt. Es passiert genau das Gegenteil. Wenn ich keine formelle Führung definiert habe, dann wird viel mehr Führung notwendig. Wenn ich Rollen verteile, nicht mehr alles in einer Person habe, dann habe ich viel mehr Aushandlungsprozesse und ich habe viel mehr Notwendigkeit, mich mit dem Thema, wer geht in Führung, wer folgt, bei welchem Thema, wie und was, mich damit auseinanderzusetzen.
Ja, getreu dem Motto, Selbstorganisation ist nicht Selbstüberlassung, sondern es muss Rahmen geben, es muss deutlich mehr Führung geben, haben wir auch gemerkt. Wir sind ja auch sehr selbstorganisiert hier bei Seibert. Und seitdem wir das machen, ist gefühlt deutlich mehr Führung notwendig, als wir das vorher hatten. Gut, wir waren vorher auch ein bisschen kleiner, da war es auch ein bisschen einfacher. Mit Wachstum brauchst du natürlich deutlich mehr Struktur, mehr Rahmen, die Führung geben kann. Vielleicht nochmal, um so ein bisschen einzusortieren für unsere ZuhörerInnen, was ist eigentlich Führung bei euch? Habt ihr so ein Führungsverständnis auch aufgeschrieben? Du hast ja jetzt auch schon von verschiedenen Führungsaufgaben gesprochen, Personalführung, Strategieführung, operative Führung und so weiter. Habt ihr das mal aufgeschrieben, welche Führungsaufgaben es gibt oder welche Verantwortung es in der Führung gibt und wer dem die nachher zugeordnet werden?
Ja, also im Zuge dieser Gesamttransformation hat das stattgefunden? Das war vor meiner Zeit, ehrlicherweise. Es war aber eine Grundidee der Transformation, ist das Thema Führung neu zu denken. Da sind relativ viele Dinge passiert, der Erzählung nach sozusagen. Ich will mal ein kleines Beispiel nennen, das eine Kollegin immer wieder erzählt ist. Das war wie so ein bisschen eine Guerilla-Aktion, dass es darum ging, ein neues Verständnis mal generell von Führung zu entwickeln, mal unabhängig von den Rollen. Und da gab es laminierte Karten, die verteilt wurden, auf denen drauf stand, dass Mitarbeitende sozusagen das Gehalt für ihren Chef finanzieren. So. Also einfach, um mal das Bild zu drehen, wer arbeitet denn hier eigentlich für wen? Da war so ganz viel Richtung Servant Leadership und so, da eine Awareness oder so zu schaffen. Aber auf die Frage der tatsächlichen Aufgaben ist es so, der große Vorteil, kann man sagen, in so einem Konzern ist, dass es über Gesamtbetriebsvereinbarungen und Ähnliches viele Dinge sehr klar geregelt sind. Und damals war es so, dass man die Führungsaufgaben und Verantwortlichkeiten, die schon niedergeschrieben waren für Abteilungsleiter, Teamleiter und so weiter, genommen hat und geguckt hat, welche Themen sind das, wo passen die schwerpunktmäßig hin, und das wurde dann wir sind im Konzern, in einem Excel-Sheet formuliert, welche Aufgaben hat jetzt konkret zukünftig ein Agility Master und welche hat ein Product Owner und welche hat das Umsetzungsteam. Und das waren, ich glaube, irgendwie 110, 120 Aufgaben, und die wurden verteilt und das auch relativ paritätisch, also 30, 30, 40 prozentual. Und die verteilt, das heißt, eigentlich gibt es in der Theorie zumindest mal eine Gleichgewichtung der Führung.
Sagt das vorher bei einer Person? Also ist es sozusagen ganz klassisch geteilte Führung geworden und weg von einer Einzelperson?
Ja, schon. Also ob das vorher in der Beschreibung, das weiß ich nicht genau. Ich vermute mal, dass es auch noch die Unterscheidung, die gibt es ja bei uns jetzt auch mit Teameinheit und Cluster, also die Unterscheidung gab zwischen Teamleiter, Abteilungsleiter, Fachbereichsleiter und so weiter. Da sind dann ja auch nochmal unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Also Beispiel wäre, jetzt bin ich in der ganz harten Arbeitsrechtsthematik unterwegs, aber so ein Thema wie Zeugnisse ausstellen und unterschreiben und arbeitsrechtliche Konsequenzen im Sinne von Abmahnungen oder so. Das durfte meines Wissens nach früher auch nicht jeder Teamleiter, sondern da musste man mindestens Abteilungsleiter oder so sein. Und so ist das jetzt auch. Also da gibt es auch nochmal eine Unterscheidung, was darf jetzt ein Agility Master eines Teams und was darf der einer Einheit. Aber und das finde ich das Wichtige, von der Grundstruktur, dass es jemanden gibt, der Personal, Team, Organisationsentwicklung, Teamentwicklung und diese Geschichten macht, der Product Owner, der Geschäft, Wirtschaftlichkeit, Stakeholder Management und diese Geschichten macht, und dann eben auch eine Gruppe, die sich um das Thema hohe Exzellenz in der Delivery und so kümmert. Also diese Schwerpunkte bleiben im Grunde genommen, ziehen sich durch alle Aggregationsstufen durch.
Sind alle Teams bei euch jetzt so aufgestellt nach dem Muster, also komplett agil? Also betrifft es die operativ ausführenden Teams genauso wie die Buchhaltung, Personal, IT? Oder ist das jetzt eher dann so für die operativen Teams vorgesehen?
Nee, also diese Struktur, deswegen muss man auch den Begriff komplett agil, ist so ein bisschen auch schwierig, würde ich sagen, weil das impliziert, dass die Teams nach agilen Methoden arbeiten würden. Das ist aber nicht vorgeschrieben. Da könnte man jetzt sagen, wir arbeiten selbstorganisiert, weil die Teams und Einheiten und dann auch Cluster für sich jeweils definieren, wie die Zusammenarbeit organisiert wird. Oder auch die Zusammenarbeit mit den Partnern, ne? Also mit Kunden und Ähnlichem. Aber die Grundstruktur ist generell so, bei allem, bei HR, bei Controlling, bei Delivery, bei Betrieb, bei wie auch immer die Teams ihre Leistung definieren, könnte auch Beratungsgeschäft oder so sein, ist immer, es gibt eine Struktur, wir haben eben diese roundabout 10 Leute in einem Team, die eigentlich einem, nicht eigentlich, sondern die einem eigenen Geschäftszweck folgen. Das heißt, so ein Team, also die Grundidee der Transformation war, es gibt ein Team, die sagen, hey, wir haben hier eine Idee für ein tolles Geschäft. Und wir können in einem Business Case darlegen, dass dieses Geschäft auch wirklich tragfähig ist innerhalb des Konzerns. Und deswegen gründen wir uns jetzt als Team, bieten diese Leistung an und gucken, dass wir Kunden kriegen, die es bezahlen sozusagen und sind dann damit wirtschaftlich erfolgreich. Und wenn man jetzt auf die Transformation der letzten oder auf die Phase, die letzten, weiß ich nicht, 6, 8 Jahre guckt, waren wir damit auch lange insofern erfolgreich, als dass das Unternehmen in der Zeit gewachsen ist. Das Geschäft da war, dass meines Wissens nach Kundenzufriedenheit in Summe besser geworden ist und so weiter. Also da sind ein paar Sachen gut gelaufen. Das Thema Führung ist, glaube ich, auch in so einer Wachstumsphase, und das ist die spannende Situation jetzt, ist in so einer Wachstumsphase deutlich einfacher. Also wenn ich in der Führungsverantwortung bin, egal ob für Stakeholder oder für Mitarbeiter oder für Delivery, und ich immer sozusagen aus dem Vollen schöpfen kann im Sinne von, wir brauchen noch Leute, weil wir haben mehr Anfragen, dann stellen wir halt jemanden ein, dann ist das nicht sehr konfliktträchtig. Ne? Dann kann man, bevor man jetzt irgendwie in langwierige, echte Aushandlungsprozesse geht, kann man dann sagen, ja, kein Problem, bestell halt oder so. Das funktioniert ganz gut. Mittlerweile ist es so, dass wir eine Größe erreicht haben und auch eine wirtschaftliche Situation, die dazu führt, dass das in der Form so nicht mehr geht, auch nicht mehr gewünscht ist, glaube ich auch nicht mehr sinnvoll ist, sondern wir haben jetzt eine Größe erreicht, in der wir uns jetzt eher darum kümmern müssen, wie können wir effektiv und effizient die Leistung erbringen. Und da wird es jetzt spannend.
Glaube ich, ja. Aber bevor da dann gleich ganz reingehen, lass mal ein bisschen kurz über diese Transformation nochmal sprechen. Dass ihr an diesem Punkt gekommen seid, bevor wir darüber sprechen, wie dieser Punkt zurzeit dann wirklich aussieht. Jetzt habt ihr ja im Endeffekt, du hast von 700 Teams gesprochen. Das heißt, es gibt ja 700 Mal auch einen Coach und es gibt 700 Mal auch einen PO, weil die brauche ich ja pro Team. Jetzt hattet ihr bestimmt in der Organisation nicht 700 Agile-Coaches irgendwo verteilt rumfliegen, die ihr einfach auf diese Teams setzen konntet. Und ein PO war vorher bestimmt auch nicht jeder, so von der typischen Ausbildung her. Wie habt ihr diese Transformation geschaffen, dass die Leute zum einen jetzt mal nach den agilen Prinzipien diese Rolle einnehmen konnten? Also PO ist vielleicht noch vielleicht ein bisschen einfacher ableitbar von einem Projektleiter, Produktmanager oder ähnlichen Rollen. Aber ein Agile Coach ist schon nochmal was anderes, so vom Ansatz her. Plus da ist jetzt auch noch Personalführung mit drin und so weiter. Also wie habt ihr diese Transformation geschaffen? Da muss es ja vorher Leute gegeben haben, die wahrscheinlich bewusst in diese Rollen gewechselt sind, vielleicht sogar Teamleads oder so, dass die diese Unterstützung haben, dass sie diese Rolle, so wie ihr sie euch ausgedacht habt, dann auch entsprechend ausführen konnten und nicht in alte Muster wie in ein Teamlead zum Beispiel zurückzufallen.
Ich glaube, also da könnte man wahrscheinlich 2 weitere Podcast-Folgen drüber machen. Also Punkt 1 ist, glaube ich, wichtig, nicht jedes Team, also jedes Team hat einen Agility Master und einen Product Owner, aber es ist nicht immer eine 1:1 Zuordnung. Es gibt durchaus Product Owner und Agility Master, die 2 Teams haben oder manchmal auch 3 Teams. Das heißt, wir haben jetzt bei 700 Teams, haben wir nicht 1400, also 700 Agility Master und 700 Product Owner, sondern dann doch deutlich weniger. Aber die Grundfrage, die du gestellt hast, wie haben wir die denn gekriegt, ist auch da tatsächlich sehr, für mein Empfinden zumindest, vor allem auch für so einen Konzern, sehr ungewöhnlich gewesen. Es wurde nicht definiert, sondern es wurde gesagt, es wird diese Rollen geben und bewerben auf diese Rollen kann sich jeder im Unternehmen. Und um diese Rolle dann letztendlich dauerhaft auszuüben, gibt es ein paar Bedingungen. Unter anderem eine ist ein etwas aufwendigeres, also aufwendiger im Sinne von Zeit. Ich glaube 12 Tage oder so, 12 Tage Ausbildungsprogramm. Und was mir nochmal wichtig ist zu sagen, also ein Agility Master heißt zwar Agility Master, aber der Schwerpunkt ist nicht Agilität, sondern der Schwerpunkt ist tatsächlich eher das Thema Personal- und Teamführung, auch in der Ausbildung. Und ich glaube, das, was sozusagen in dieser ganzen, ich meine, vor 8 Jahren war Agilität auch nochmal anders, wurde nochmal anders betrachtet. Aber der Grundgedanke ist, wegzugehen von diesem typischen Top-Down-Management hin zu einem, ich sage jetzt mal Host-Leadership, Servant-Leadership oder wie auch immer. Und so war die Ausbildung ausgelegt. Und am Ende der Ausbildung, muss man auch noch sagen, gibt es für Team Agility Master und Team Product Owner ein sogenanntes Assessment. Ist auch ein bisschen missverständlich als Begriff. Also Assessment wäre am Anfang, nicht am Ende. Also letztendlich wie so eine eintägige, in Anführungsstrichen, Prüfung, in der geguckt wird, passt es denn von der Haltung, von den Ideen, von unternehmerischem Denken oder wie auch immer. Es ist ein Gremium, die das beurteilen und im guten Fall sagt man, ja, Haken hinter, super, mach. Im nicht so guten Fall hieß es, da gibt es noch Verbesserungspotenzial oder Notwendigkeit, komm in einem halben Jahr wieder und mach diese Prüfung nochmal. Was ich wichtig finde, noch dazu zu sagen, ich habe ja gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Aggregationsstufen. Ich sage mal bewusst nicht Hierarchien, eigentlich sind es aus meiner Sicht Hierarchien. Es gibt die Teamebene und Teams bündeln sich in Einheiten und Einheiten bündeln sich in Cluster. Wir haben 10 Cluster, in denen sind jeweils zwischen 7 und 10 Einheiten und in jeder Einheit sind zwischen 7 und 10 Teams. So, Pi mal Daumen.
Die sind dann wahrscheinlich thematisch aufgebaut, oder?
Da haben wir auch eine Iteration jetzt durch. Ja, ganz am Anfang waren diese Cluster orientiert an Kundengeschäftsfeldern, so mal sehr vereinfacht. Da gibt es jetzt eine neue Struktur, die auch eher technologisch orientierte Einheiten zulässt. Auch das wäre wieder wahrscheinlich ein komplett eigener Podcast. Aber sind sie, ja. Und wir sind gerade in einem Prozess, in dem wir eben nicht mehr rein bottom-up, also die Bewegung bisher war eher bottom-up, weil also die Idee hat nicht immer 100% so funktioniert, aber die Idee war, Leute finden sich in Teams und finden einen Geschäftszweck. Teams mit ähnlichen Geschäftszwecken oder die irgendwie zusammenarbeiten, finden sich und gründen eine Einheit. Einheiten kommen zusammen und formieren dann ein Cluster. Die Cluster wurden ein bisschen stärker von der Geschäftsführung gestaltet, auch so im ersten Schritt sowie jetzt auch im zweiten Schritt in der Überarbeitung. Aber das ist sozusagen die Grundidee und die aktuelle Situation sieht vor, dass man festgestellt hat, okay, es ist, sagen wir mal, nicht die effizienteste Möglichkeit oder nicht die effektivste, wie wir sie jetzt haben. Und jetzt versucht man ein bisschen mehr über Steuerung von außen nach innen oder von oben nach unten oder wie auch immer, also über Fremdsteuerung, nicht nur Selbststeuerung, eine Struktur reinzukriegen, die Redundanzen vermeidet, Synergien hebt und Ähnliches.
Okay, da vielleicht gerade nochmal so eine Rückfrage zurück. Jetzt war ja auch das Ziel neben der Führung, neben der verteilten Führung, ja auch das Thema Selbstorganisation zu fördern. Jetzt brauchst du, um ja da hinzukommen, so ein bisschen Henne-Ei. Jetzt momentan seid ihr eher sehr selbstorganisiert, aber davor wart ihr es ja nicht. Jetzt hast du gesagt, das musste man sich zum Beispiel bewerben, um Coach zu werden, Agility Master zu werden. Wer hat das denn dann entschieden, wer dafür ausgewählt wird und wer sozusagen am Ende des Assessment auch besteht? Das muss ja noch eher so ein bisschen top-down passiert sein. Oder habt ihr da auch selbst organisiert dann halt ein Gremium oder ein Team gegründet, was dann am Ende das dann halt gemacht hat?
Es gab ein Team, das hieß, das waren glaube ich eine Zeit lang auch mehrere Teams, die hießen Quali for New Roles. Die haben sich um die Qualifizierung gekümmert und auch um die Assessments und so weiter. Und in diesen Gremien ist, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, aber ich glaube schon, in den Gremien ist in der Regel immer auch Betriebsrat mit dabei. Und das sind ausgewählte Menschen, die sich auch wieder in einem Team gefunden haben und die sich dann in diesem Team verständigen darüber, dass sozusagen die Kriterien, nach denen dann geguckt wird, ob die Leute passen oder nicht, abgestimmt mit der Geschäftsführung und mit wem man das dann alles in so einem Konzern abstimmen muss, dass das eingehalten wird. Die hatten so eine Art Checkliste von Dingen, die überprüft werden sollten und die man dann fragen sollte und überprüfen sollte, ob das alles soweit passt oder nicht. Klar ist, bei so einem Konzern, ich habe irgendwann mal die ketzerische Frage gestellt, wer prüft denn die Prüfer? Also ist natürlich ist das, wie du sagst, ein Henne-Ei-Problem und natürlich ist das keine hundertprozentige Garantie, dass immer die 100% richtigen, das komplett Richtige, die Haltung mitbringen und so weiter, weil das immer auch alles Momentaufnahmen sind, aber ich glaube, sagen wir mal, wenn man so einen Konzern nimmt mit jetzt knapp 7000 Leuten, dann ist das irgendwann auch eine Frage, wie viel Zeit und Energie kann und will ich vorab reinstecken, dass ich die richtigen Leute habe. Das ist, glaube ich, einfach am Ende auch eine wirtschaftliche Frage.
Klar, dazu zählt ja auch einfach mal machen. Also man hat ja auch, selbst wenn mein Konzern ist, nicht immer nur Leute da sitzen, die keine Ahnung haben, sondern ihr habt ja auch sehr fähige Menschen bei euch, die wohlwollend das Richtige tun werden. Und da muss man einfach auch mal vertrauen, dass da so ein Team, was sich dann gründet oder wenn Leute sich dafür melden, dass sie Bock darauf haben, dann auch schon das Richtige tun. Und allen Leuten recht machen kann man es per se ja so oder so nicht.
Ich finde das nur einen wichtigen Punkt, weil das Thema ist ja Führung in Selbstorganisation. das ist unsere Grundhaltung gewesen oder ist weiterhin unsere Grundhaltung. Ne? Wir haben tolle Leute, die motiviert sind, die eine eigene Grundmotivation mitbringen, die gestalten wollen, die neugierig sind und so weiter. Das ist sozusagen unser Grundverständnis, wie wir auf Menschen drauf gucken, glaube ich. Das ist ein kulturelles Thema, was auch die Transformation mit sich gebracht hat, dass sich das komplett, weiß man ja nie, aber sehr breit durchgesetzt hat. Ne? Also wenn man so in den Theory X und Y-Dingen denkt, ne, dann sind wir eher bei den Y und nicht bei den X. Wir müssen keine Karotten vorhalten und motivieren, sondern die Menschen bringen eine Grundmotivation mit. Und jetzt nach, ich bin jetzt in meiner Rolle als AM von einer Agility Master von einer Einheit seit 5 Jahren ungefähr unterwegs und sag jetzt was gänzlich unagil klingt. Wir sind in einem Konzern ein Arbeitgeber, in dem sich sozusagen der Durchschnitt der Gesellschaft abbildet. Und wir haben ganz viele solcher Leute, aber wir haben auch andere. Wir haben auch Leute, ganz hart formuliert, die ja ihre Zeit noch absitzen, die nicht besonders motiviert sind, die sagen wir mal, nicht die Leistung bringen, wie man sich das vorstellt und so weiter. Und das ist jetzt aus meiner Sicht eine der großen Herausforderungen, dass wir, sagen wir mal, auch jedem zutrauen und zugetraut haben, in Führung gehen zu können. Jeder hatte die Möglichkeit, es gab ja dann ein bisschen diese Überprüfung über Assessments, aber generell hatte jeder die Möglichkeit. Und wir haben jetzt ganz viele Menschen in Führungsrollen, teilweise mit Personalverantwortung, die null Erfahrung haben. Und das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, der personalverantwortliche Agility Master wird von seinem Team gewählt.
Okay.
Da gibt es nicht ein Gremium, die sagt, du bist jetzt der Agility Master von dem Team, sondern man macht die Ausbildung zum Agility Master und kann sich dann bei Teams bewerben und entweder man wird's oder man wird's nicht.
Ja, das finde ich mal sehr schön, ja, dass die Teams da selbst entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten wollen.
Genau, also vom Grundgedanken ist es gut, birgt aber, ich würde sagen, zwei große Probleme. Das eine ist, auch da wieder, wer prüft die Prüfer? Die Frage ist ja, wenn ich als Team noch nie in der Situation war, dass ich eine Führungskraft mir wählen kann, wen wähle ich denn da? Ich wähle jemanden, den ich nett finde. Ich wähle jemanden, der mir nicht wehtut. Jemand, der in dem Termin mir deutlich macht, dass er sich darum kümmert, dass ich ganz schnell eine Entgeltmaßnahme kriege und so weiter und so
fort. Der schöne Sachen verspricht, ja.
Und nicht jemand, der, und das braucht eine Organisation, im Zweifel insofern in Führung geht, dass sie oder er sagt, es ist schön, dass das jetzt dein Wunsch ist, aber wir haben andere Ziele und das ist nicht möglich. Also, oder jemand, der sagt, ich stelle hier fest, die Leistung passt, die passt nicht, hier musst du was tun und so weiter. So. Das heißt, der Teil fördern ist damit gut abgedeckt, aber der Teil fordern gar nicht. Das kollidiert jetzt, wenn man in so einer Wachstumsphase unterwegs ist, passt es, weil da geht es um Fördern. Da ist es super. Ne? Da gab es auch schon viele Konflikte, aber in Summe würde ich sagen, ist das nicht so ein großes Problem, weil man Konflikte gut aushalten kann oder im Zweifel mal ein schönes Beispiel ist. Wenn ich einen Konflikt in meinem Team habe, den ich nicht gelöst kriege, dann ist in so einer Wachstumsphase überhaupt kein Problem, wenn Leute dann sagen, naja gut, dann gehe ich halt in ein anderes Team. Schaue ich woanders im Unternehmen und so. Das ist jetzt nicht mehr so ohne weiteres möglich, weil Teams diese Stellen nicht mehr haben, nicht mehr aufbauen können. Das heißt, ich muss in dem Team bleiben, in dem ich bin. Ich muss in der Einheit bleiben, in der ich bin und habe weiter die Konflikte. Jetzt ist der Agility Master verantwortlich für die Organisation dieser Konflikte. Ich kann mal sagen, also wir haben solche Konflikte in der Einheit. Ich bin ausgebildeter Mediator und ich habe damit schon zu kämpfen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich Kolleginnen und Kollegen habe und ich hab einen Background, ne? Ich habe vorher schon in Führungsrollen gearbeitet. Bin ja jetzt auch, gehe auf die 50 zu, jetzt nicht mehr ganz jung und habe ein bisschen Berufserfahrung. Wir haben Agility Master und Product Owner, die sind 28, haben 2 Jahre Berufserfahrung und haben ein Team. Da sitzt ein 58-jähriger gestandener Projektmanager, der schon ich weiß nicht wie viele Konflikte mit Partnern ausgehandelt hat. Und jetzt muss sozusagen die Kollegin, die gerade anfängt mit dem Thema Führung, jemandem sagen, dass er keine Entgeltmaßnahme bekommt, weil er seinen Job nicht gut macht. Also so, ne? Ich will das gar nicht nur am Alter oder auch nicht Geschlecht und so, ne? Das ist gar nicht das Thema, sondern Thema ist nur, wir haben einfach jetzt sehr, sehr viele Menschen in Führungsverantwortung, die noch überhaupt keine Erfahrung haben mit Führung. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich sage, wir haben ja auch Führungsaufgaben ins Umsetzungsteam gelegt. Das heißt, was wir jetzt haben bei geteilter Führung ist, wir müssen ständig aushandeln. Ständig. Alles. Es gibt nicht mehr den einen, der sagt, unsere Strategie ist X, wir gehen Richtung Y, sondern unser sondern es wird ausgehandelt. Die einen sagen, wir brauchen mehr Menschen, der nächste sagt, wir haben nicht das Geld, die anderen sagen, wir haben nicht die Expertise, wir brauchen ganz viel Weiterbildung. Und all das muss ausgehandelt werden, die ganze Zeit. Und wenn ich jetzt keine Erfahrung darin habe, keine Übung, keine Mittel im Sinne von Skills, dann können zwei Dinge passieren. Das eine ist, die schon immer geführt haben, weil sie die Übung und die Erfahrung haben, führen weiter. Und die anderen machen halt mit und sind dann frustriert oder nicht, weil ihnen versprochen wurde, ihr könnt ganz viel mitgestalten. Oder es kommt zu Konflikten, weil man nicht sich auf einen Weg einigt und so weiter. Also die Herausforderung für das Thema Führung in Selbstorganisation steigt massiv.
Guckt ihr da von außen auf solche Muster dann auch drauf? Also das eine ist ja, diese selbstorganisierten Teams zu haben. Also auf dem Blatt Papier erstmal total smart klingt und wo man super dran arbeiten kann. Und ich glaube, wenn man so ein High-Performing-Team hat, wo all diese Faktoren, die du gerade angesprochen hast, nicht negativ, sondern positiv funktionieren, weil die sich total gefunden haben, die Führung total ausleben und vor allem ja auch nicht nur das Thema Führung, sondern Verantwortungsübernahme total gut leben können und vor allem ihre Expertise voll ausspielen können und dann eben auch den Wert, den sie ja versprochen haben zu liefern, dann auch regelmäßig liefern. Das wäre jetzt so ein bisschen der Happy Pass. Und das funktioniert dann wahrscheinlich auch besonders gut, weil die eben auch so viele Dinge selber entscheiden können und da eben halt auch nicht auf so viele, ja, Hürden innerhalb der Organisation dann wahrscheinlich stoßen. Aber was passiert denn, wenn so ein Team nicht performt? Also du hast ja auch eine Einheit, hast du gesagt, da sind mehrere Teams drin. Jetzt hast du da 10 Stück und 2 performen nicht. Wie schaut ihr denn jetzt als Organisation eher so ein bisschen vertikaler auf dieses System oder auf dieses, ja, auf das komplette System Systel drauf, um zu identifizieren, wo kann ich unterstützen, wo muss ich helfen, wo läuft es nicht, wo muss ich den Teams vielleicht Guidance an die Hand geben, weil die das selbst in der Selbstorganisation gerade nicht hinbekommen?
Ich glaube, also ganz lange, jetzt bin ich wieder beim Thema Wachstumsphase, ne? Ganz lange war das nicht so ein Problem, weil sich für alles gute Lösungen gefunden haben. Und ich sag mal, das Thema Wirtschaftlichkeit und so zeigt dann auch, dass das ganz gut funktioniert hat in Summe in dieser Wachstumsphase. Aber es gibt also die Frage, wie kriegen wir das raus? Also das eine ist, dass Konflikte zunehmen. Das zweite ist, dass die Rolle des Agility Masters unbeliebter wird, ausgesprochen unbeliebter. Also sowohl bei den Menschen, die es tun. Also es gibt zunehmend Leute, die sagen, ich mache das nicht mehr. Aber auch bei den Menschen, die irgendeinen Agility Master gewählt haben. Da gibt es teilweise offen, teilweise anonym ausgesprochene Kritik. Brauchen wir diese Rolle überhaupt oder nicht? Und es gab auch wieder ein Team, die haben sich mit so Kulturmusteranalysen beschäftigt. Die haben qualifizierte Interviews gemacht. Das haben sie irgendwie ich weiß gerade nicht mehr mit welcher Uni zusammen gemacht. Die haben sozusagen der Organisation geholfen, rauszufinden, wo sind denn bei uns tatsächlich Schwierigkeiten. Und ein Ergebnis war, und da gibt es jetzt eben auch wieder Programme, wie das in so Konzernen ist, sogenannte Führungsfähigkeit, ich weiß gar nicht, ob es heißt herstellen oder verbessern oder irgendwie sowas. Also die Feststellung ist schon, dass wir hier eine Herausforderung haben mit dem Thema Führung. Und ich würde mal so mit meinem Background sagen, ich glaube, das, was bei allem, was gut war mit dieser Transformation, das, was nicht so geschickt war, war, dass in der gesamten Kommunikation das Thema Autonomie von Teams völlig überzogen dargestellt wurde. Ne? Also ich sag mal die Rede davon, wir haben nicht mehr die Pyramide, wir kippen die Pyramide. Der Wert von Führung, von guter Führung, ne? Also von klar ist, wenn die Führung nicht gut wahrgenommen wird, dass das zu Konflikten führt, ist klar. Aber der Wert von Führung an sich wurde geschmälert und so weiter. Also es ist dieses Thema Selbstorganisation wurde aus meiner Sicht zu stark überhöht und überdreht für so einen Konzern. Weil genau das, was du gerade sagst, also ich will ein Beispiel sagen. In der Kommunikation ist die Wahrnehmung bei vielen Teams entstanden. Sie sind autonom und eigenverantwortlich und können alles entscheiden. Jetzt ist es aber so, dass bei uns im Playbook oder in der Gesamtbetriebsvereinbarung drinsteht, dass der Product Owner verantwortet, was gemacht wird, so wie das ja auch in irgendwelchen Scrum-Teams ist. Das heißt, ein Team kann definieren, wie sie arbeiten, aber nicht, was sie tun. Das, auf Teamebene funktioniert das meistens noch ganz gut. Jetzt geht man eine Aggregationsstufe drüber, der Product Owner einer Einheit definiert, welche Themen, welche Teams in der Einheit machen. Das greift schon ziemlich in die Autonomie ein, wenn ein Team sagt, wir wollen, weiß ich nicht, Technologie A, das wäre noch das Wie oder ist auch die Frage, ist das das Wie? Also wenn so sozusagen der PO der Einheit sagt, unser Schwerpunkt ist, wir entwickeln Software in Technologie A. Und das ist aus strategischen Gründen, machen wir das jetzt. Und jetzt ist in dieser Einheit ein Team, das macht Technologie B. Dann sagt das Team, das greift in unsere Autonomie ein, da gehen wir nicht mit. Und das erzeugt, wie ich eben schon gesagt habe, ganz viele Konflikte, ganz viel Unverständnis. Und so gut das ist mit dieser geteilten Führung, erzeugt das zumindest ganz viel Reibung. Und das ist, glaube ich, auch ein Learning für mich. Ich bin ein sehr großer Freund von geteilter Führung, aber es ist unglaublich wichtig, sehr klar zu formulieren, wo liegt welche Verantwortung und auch sehr klar zu formulieren, dass das dann kein, wir machen alles miteinander, sondern ein Portfolio der Einheit entscheidet der Product Owner der Einheit. Nicht, das entscheiden wir alle gemeinsam, sondern das entscheidet die Person, in dem Fall tatsächlich Person. Und wie die Person das dann macht, ob sie konsultativen Einzel entscheidet, ob sie gemeinsam Dinge entscheidet oder so, das ist ihr überlassen. Aber die Verantwortung und damit die letzte Entscheidungskompetenz liegt dort. So wie ein Umsetzungsteam sagen kann, ja, ist okay, du sagst was, aber wir klären dann, wie wir das machen. Machen wir Scrum, machen wir Kanban, nutzen wir Framework A oder Framework B und so weiter. Und ein letzter Satz noch auch zu dieser ganzen Selbstorganisation mit Teams. Was, glaube ich, auch übersehen wurde, ist, das sind zwei Sachen. Teams im Kontext eines solchen Konzerns sind in der Regel, wäre meine These, ich habe es natürlich nicht gezählt, aber in einer überwiegenden Zahl nicht alleine für eine Wertschöpfung verantwortlich, würde ich mal sagen. Also es gibt wenig Themen, in denen ein 10-köpfiges Team ausreicht, um eine Leistung zu erbringen. Es gibt die, aber es sind wenige. Das heißt, die Teams müssen zusammenarbeiten. So, wenn ich jetzt 2 Jahre lang Teambuilding-Geschichten mache und mich abgrenze von anderen Teams und sage, ich bin ein tolles Team und wir sind hier wirtschaftlich erfolgreich, ist die Bereitschaft, in einem Netzwerk zusammenzuarbeiten, nicht unbedingt höher. Das ist so ein Thema, was eine Herausforderung ist. Und der Fokus geht dann aufs Team und nicht auf die Organisation. Wenn sozusagen jetzt die Organisation sagt, wir müssen ganz viel investieren in Richtung KI beispielsweise. Das ist jetzt noch ein Hype-Thema, deswegen fänden es wahrscheinlich viele toll. Aber nehmen wir irgendein negativeres Thema oder das Unternehmen sagt, wir müssen ganz viel outsourcen jetzt, weil wir müssen noch mehr leisten und so weiter. Dann sagen die Teams, also ich nicht. Das heißt, eine Strategie umzusetzen in so einer Struktur wird deutlich herausfordernder und ist eine zusätzliche Aufgabe in der Führung.
Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass man nicht, wie du es formuliert hast, einfach die Pyramide umkippt und sagt halt so, hey, Selbstorganisation, ich verteile praktisch einfach nur das, was ich vorher vertikalen gemacht habe, plötzlich in der horizontalen, weil ich löse damit nicht automatisch meine Probleme, die ich vorher hatte. Und was vor allem super wichtig ist, das hast du schon gesagt, das könnt ihr euch jetzt eigentlich sozusagen einmal hinter die Ohren schreiben. Selbstorganisation, also immer da, wo ihr was selbst organisiert, egal ob das Führung ist, ob ihr mit dem Thema Agilität anfangen wollt, ein bisschen mehr Autonomie reinbringen wollt, kollegiale Führung macht, Soziokratie, was auch immer. Dinge, die ihr euch denkt, müssen aufgeschrieben und geklärt werden. Es muss noch mehr geklärt werden, welche Person, welches Team hat welche Verantwortung und wie wird es gelebt und was passiert bei Konflikten? Wer entscheidet und wie entscheiden wir, wie wir entscheiden? Das ist super wichtig, weil gerade, also dieser Happy Pass, der funktioniert immer super. Solange alles gut läuft, dann powert man meistens in diesen neuen Mustern immer erstmal richtig gut. Aber sobald der erste Konflikt kommt, ist meistens dieses System noch gefährlicher oder anfallender dafür als das alte System, weil man diese, in diesen stressigen Situationen, also wenn es schön Wetter wegzieht, dann klappt es meistens nicht. Dann steht man ohne Regencape da und wird patschnass und weiß nicht mehr, wo man hinlaufen soll, weil man die Orientierung verloren hat. Und das ist ganz gefährlich. Also da muss man aufpassen und da hilft es nur, drüber zu reden, auch im Vorfeld natürlich schon zu reden. Kann man nicht alles klären, muss man auch im Zweifel dann on the job tun, wenn es dann halt aufkommt. Aber macht es explizit. Schreibt auf, wer hat welche Verantwortung, wo liegt welche Verantwortung, damit eben nicht das aufkommen kann, was der Daniel gerade gesagt hat, dass das Team halt gesagt hat, ja, ich darf doch aussuchen in der Autonomie, welches Framework ich benutzen kann, obwohl halt eigentlich in der Einheit der PO das halt entscheiden kann oder denkt zumindest zu entscheiden, ist ja die Frage, wer jetzt da Recht oder Unrecht hat. das muss man auf jeden Fall aufschreiben, dass das halt eben dann, wenn so ein Konflikt halt auch geklärt werden kann, wenn man das eben nicht auch im Zweifel zu zweit klären kann. Und das wissen wir, glaube ich, alle, dass das eben halt auch nicht immer leider wohlwollend geklärt wird, sondern manchmal auch einfach so ein bisschen darum dümpelt, passiert halt, gehört dazu, wir sind alle Menschen.
Ja, und ich glaube auch, dass, überlege ich gerade, ne, so ein, das, was häufig missverstanden wird in solchen Strukturen, ist, das eine ist mal, dass Menschen glauben, dass sie deswegen überall mitbestimmen dürfen und auch sollen. Ne? Das ist auch so ein Missverständnis. Und das Interessante ist, dass es hier nicht um den Grad an Mitbestimmungsmöglichkeit geht. Also wie viel, ich möchte 90% der Themen mitbestimmen oder so. Das ist gar nicht das Thema, sondern jeder überlegt für sich individuell, wenn es nicht aufgeschrieben ist, wo möchte ich denn gerne mitreden und wo nicht. Und dann ist es völlig egal, ob jetzt also sozusagen, also nehmen wir mal das Beispiel, das Umsetzungsteam definiert selber, welche Frameworks sie verwenden wollen. Ne? In Klammern, dann müssten sie eigentlich auch nochmal mit dem Product Owner sprechen, weil es ja möglicherweise wirtschaftliche Implikationen hat. Schon der Blick ist häufig nicht da. Ne? Aber das ist sozusagen dann die mühsame Aufgabe, sich in dieser Gruppe gemeinsam, also alle Experten oder im Team gemeinsam zu entscheiden, machen wir jetzt Framework A oder B. Da wird dann, ist dann, also immer dann, wenn es sozusagen unbequem wird, ist die Aussage, nö, da legen wir uns nicht fest.
Mhm. Immer wenn es sich selber auch trifft, ne? Immer wenn es sich trifft, bist du dann plötzlich so ganz aktiv. Kenne ich auch, wenn es hier vor allem so um so weiche Faktoren, so Sitzplatzkonzepte bei uns immer früher ging oder welche Kaffeemaschine schaffen wir an, ne? Da auf einmal kommen so die Persönlichkeiten, dann die persönlichen Empfindlichkeiten. Ich will aber den Kaffee aus der folgenden Maschine und die in die Bohne haben. Auf einmal waren 100 Leute da im Raum und wollten diskutieren und ja sozusagen selbstorganisiert entscheiden, was wir jetzt machen. Und vorher, keine Ahnung, bei wichtigen anderen Themen sitzen 3 Leute im Raum und niemanden interessiert es, was wir da geschäftlich machen. Ein bisschen überspitzt jetzt. Aber das passiert halt. Sobald es einen dann persönlich trifft, kommt das automatisch auf. Das ist menschlich, das gehört dazu. Das muss man dann gerade in der Selbstorganisation auch steuern können, aber auch aushalten können, dass das passiert.
Genau, da sagst du aus meiner Sicht 2 wichtige Punkte, weil genau, das eine ist, man muss es aushalten können. Das ist eine höhere Anforderungen an jeden Mitarbeitenden in solchen Strukturen. Das muss, glaube ich, einfach klar sein. Ne? Also wenn man so arbeitet, also wenn man sozusagen nicht einen Buhmann und einen Entscheider hat, der alles entscheidet und alle anderen müssen sich nicht drum kümmern, dann müssen alle in irgendeiner Form, wie auch immer es organisiert ist, mitgestalten und müssen auch aushalten, dass Entscheidungen getroffen werden, die man dann, wo man sich nicht durchsetzen konnte und so weiter. Das ist das eine. Was ich aber ganz entscheidend finde, und das erlebe ich jetzt bei uns, ist, dass man, wenn man sich überlegt, ob man oder dass man in solche Strukturen geht, kommt man in Organisationen aus meiner Sicht um ein gewisses Maß an hierarchischer Struktur nicht drumherum. Der Hintergrund ist eigentlich relativ simpel. Ich glaube, dass, oder ich bin überzeugt davon, dass sich hierarchische Strukturen immer ausbilden, immer, in Gruppen von Menschen. Es wird immer die Situation geben, dass irgendjemand in Führung geht und andere folgen. Ich habe ja in meinem Vortrag dieses Beispiel von dem Schulhof, ne? Da gibt es, keine Ahnung, rennen alle in die Pause, Kids, ne? Grundschule, und dann kommt halt, weiß ich nicht, die Lisa und sagt, komm, lass uns fangen spielen. Und wenn dann 10 Leute sagen, ja, super Idee, lass uns fangen spielen, dann ist die Lisa in Führung gegangen und die anderen folgen. Also das Thema in Führung gehen und folgen ist jetzt erstmal nichts, was automatisch in Hierarchien verankert sein muss, sondern das findet generell immer statt. Wenn ich die Hierarchien nicht habe für bestimmte Themen, die klar definiert sind, dann findet jede Entscheidung so statt. Das heißt, es muss jede Entscheidung ausgehandelt werden. Das ist extrem mühsam, das wird nicht funktionieren, erstens. Und zweitens, für Leute, die neu in so ein System kommen, ist völlig unklar, wie werden denn hier Entscheidungen getroffen und wer macht jetzt was. Also das funktioniert so nicht.
So eine wichtige Sache, zu entscheiden, also sich zu hinterfragen, wie entscheiden wir und wie finden wir heraus, wie wir entscheiden. Also das Pausenhof-Beispiel ist super. Wenn jetzt die ganzen Kids sich da hinstellen würden und würden anfangen mit der Lisa zu diskutieren, ob Fangen jetzt das richtige Spiel für die Pause ist, dann würden die niemals etwas spielen. Dann würden die komplette Pause nur diskutieren und würden dann frustriert wieder reingehen. Das ist Fakt, das würde einfach so entstehen. Aber wenn man halt einfach, also dieses Thema, ich folge halt einfach und spiele Fangen mit, weil das für mich okay ist, dann passiert halt auch was, dann gibt es einen Fortschritt. Vielleicht teilt man irgendwann dann auch 2 Gruppen auf, 3 Gruppen auf, weil die einen spielen halt Fangen, die anderen spielen irgendwas anderes, die anderen spielen gar nichts, die anderen reden. Das ergibt sich dann automatisch und daraus ergeben sich auch Muster. Also wenn die Lisa das halt immer macht und vorschlägt, Fangen zu spielen, dann ist das halt irgendwann etabliert. Und irgendwann wird die Lisa nicht nur für das Thema, ist ja die Expertin fürs Fangen spielen und irgendwann ist sie die Expertin dafür, welche Spiele in der Pause gespielt werden. Und dann ergibt sich halt einfach dieses implizite Muster, dass die Lisa entscheidet, was in der Pause gespielt wird. Und sowas passiert dann automatisch in Organisationen.
Genau, und das, und also das ist, da skizzierst du ja wieder den Gutfall, ne? Das ist der Gutfall. Und jetzt, ich weiß nicht, wer sich mit Teamentwicklung beschäftigt, ist ja immer auch die Rede von dem Never Change a Running System. Wenn du mal ein wirklich gut funktionierendes Team hast, dann belass es auf jeden Fall so, weil in diesem Team hat sich ausgebildet, dass die Lisa bei der Frage des Fangens halt vorne dabei ist und alle gucken, was die Lisa sagt und macht. Und bei, weiß ich nicht, bei der Auswahl, was man jetzt zu Mittag isst gemeinsam, das macht halt, keine Ahnung, der Erik, weiß ich nicht. Und solche Dinge, wie du es vorhin gesagt hast, dass sich nicht alles schriftlich formulieren lässt. Ich meine, das ist ja so ein Ansatz, zumindest meinem Verständnis nach, von Holokratie. Über eine Überformalisierung dafür zu sorgen, dass man explizite Führung nicht mehr braucht. So. Das ist denkbar unagil aus meiner Sicht. Also weil ich lege dann alles haarklein fest und formuliere es in einem Prozess mit ganz klaren Verantwortlichkeiten und so weiter, um die Menschen und Führung rauszunehmen sozusagen, damit eine bestimmte Rolle in einem bestimmten Meeting jeder übernehmen kann. Das wird, glaube ich, der Menschlichkeit sozusagen nicht gerecht. Das ist aber meine ganz persönliche Sicht. Ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt keine tiefen Erfahrungen habe mit Holokratie. Ich habe mich damit beschäftigt und ich habe ein guter Freund von mir, der hat das in seinem Unternehmen ausprobiert und so, aber ich selber bin da nie leidtragender gewesen. Aber was ich sagen will ist, in so einem Gutfall und in so einem Setting, in dem es um Spielen und Spaß haben und im Zweifel auch Innovation und was weiß ich was geht, funktioniert das in der Regel problemlos oder einfacher. Aber wir haben ja in Organisationen nicht selten die Situation Mangelwirtschaft. Wir haben zu wenig Leute für zu viele Themen. Wir müssen eben das Thema Effizienz irgendwie steuern oder wir haben so ein Team, da kommt jetzt jemand Neues rein und der stellt dann die Frage, warum entscheidet denn die Lisa, was wir hier spielen? Ich möchte das auch entscheiden. Dann fangen die Aushandlungsprozesse von vorne an und so. Und das Problem ist für so Unternehmen, die haben ja einen Geschäftszweck. Um zu überleben, müssen sie wirtschaftlich sein. Und das, was in Selbstorganisation, vor allem wenn es problematischer wird oder wenn Krisen aufkommen, passiert, ist ganz viel Selbstbeschäftigung. Plötzlich fallen alle Dinge auf, die nicht geklärt sind. Und da wir wenn man da eine Kultur hat oder ein Verständnis von, wir entscheiden alles zusammen, dann muss in so einer Basisdemokratie alles gemeinsam ausgehandelt werden. Ich muss dann immer denken an die Szene aus, ich glaube, Leben des Brian, diese politische Vereinigung, die am Tisch sitzt und x-mal irgendwie drüber diskutiert, wie man jetzt damit umgeht und wer jetzt entscheidet und keine Ahnung. Ich glaube, dass das sich Organisationen eben in einer Wachstumsphase, in der genug Geld da ist, gut leisten können und es auch einen Wert hat. Also es ist auch gut, dass Menschen sich dann mehr einbringen können und so weiter. Aber es ist nicht die richtige Antwort, zumindest in der Vollausprägung, würde ich mal sagen, für jede Situation und für jedes Unternehmen. Das wird nicht funktionieren. Und was ich vorhin schon angedeutet habe, ich halte es für extrem wichtig, dafür zu sorgen, in der Struktur, die man als Unternehmen hat, handlungsfähig zu bleiben in solchen Situationen. Es muss die Möglichkeit geben, und die gibt es im Übrigen in jedem Unternehmen, es ist nämlich mindestens die Geschäftsführung, die alles darf. Es muss die Möglichkeit geben, wenn ein Konflikt sich zu lange hinzieht oder wenn eine Entscheidung getroffen wird, die nicht im Sinne des Unternehmens ist, muss es jemanden geben oder ein Gremium oder wie auch immer man das organisiert, die sagen, schön, ne, aber machen wir nicht so.
Ja, irgendein Fallback, irgendjemand, der halt dann da sitzt und sagt halt so, okay, wenn zwei sich streiten, dann muss ich halt jetzt entscheiden.
Genau, und deswegen bin ich auch nicht völlig überzeugt von dieser Idee von flachen Hierarchien. Also das ist so, die Annahme ist ja, wir nehmen formelle Hierarchien raus und geben damit mehr Entscheidungskompetenz. Die fällt sozusagen in Anführungsstrichen nach unten und dann wird dort mehr entschieden, weil die sind im Maschinenraum und näher an den eigentlichen Problemen. Das ist sozusagen die Theorie. Und noch wieder, im Gutfall funktioniert das auch, aber wenn ich jetzt die Hierarchieebenen rausnehme, die Entscheidungskompetenz haben, wenn es nicht funktioniert, also wenn ich mir jetzt vorstelle, die DB Sustell mit knapp 7000 Leuten hätte nur die Geschäftsführung und ansonsten 750 Teams, dann müssten die, sagen wir mal, in 10% der Teams gibt es Konflikte, die in irgendeiner Form geklärt werden müssen und die sich nicht in der Selbstorganisation klären. Da muss ich die Geschäftsführung täglich mit 70 Konflikten rumschlagen.
Ja, oder welchen Anfragen.
Und es gibt noch einen weiteren Punkt, warum ich das wichtig finde, zumindest mal Klarheit in Rollen, ich sage dann auch mal bewusst Führungsrollen zu haben, ist, Führungsrollen sind aus meiner Sicht die Nahtstelle zu anderen Teams, Einheiten, also zur Umwelt. Ich will auch da mal ein Beispiel sagen. Wir haben diese Transformation bei uns gemacht und haben jetzt die Aufteilung auf diese Führungsrollen. Jetzt arbeiten wir mit unseren Partnern, die haben diese Transformation nicht mitgemacht. So. Jetzt gibt es die einen, die sagen, ich bin aber hier Manager Ebene X. Ich spreche nur mit Manager der Ebene X. Das ist die Historie. Da kann man dann noch sagen, okay, man lernt gemeinsam und so weiter. Aber es gibt ein zweites Thema. Ein Thema ist, der Manager sagt, also passt auf, wir haben hier ein Problem mit einer fachlichen Entscheidung und auch mit einer technischen Entscheidung. Mit wem spreche ich denn dann jetzt? Und dann sagt das Team, naja, also pass auf, mit der technischen Entscheidung musst du mit uns 8 reden. Und bei der fachlichen Entscheidung, die hat der Product Owner getroffen, da musst du dann nochmal auf den Product Owner zugehen.
Ja, sagt das ist die Systemantwort, ja.
Ja, das ist ungefähr so wie, ich denke dann immer der Vergleich, ich bringe mein Auto in eine Werkstatt und dann will ich wissen, was los ist. Und dann sagt er, naja, also sprich mal mit, also der hat die Reifen gewechselt, der kann dir was zu den Reifen sagen. Und bitte, wenn du noch eine Frage hast zum Ölwechsel, dann geh nochmal bitte auf den zu. Da würde ich als Kunde auch sagen, hey, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Kann mir bitte einer einfach sagen, was das Thema ist? Das ist etwas, was auch eine gewisse Herausforderung ist, selbst bei uns. Man arbeitet mit Partnern zusammen. Wenn wir jetzt wie in unserem Fall Projekte machen, dann haben wir einen Agility Master, der ist fürs Personal zuständig und den Product Owner, der ist eben für Stakeholder und fürs Geschäft zuständig. Das ist, hat ja häufig Implikationen. Also dann sagt der Partner, also wir haben jetzt weniger Geld zur Verfügung, wir müssen Personal reduzieren und wir müssen auch an der Fachlichkeit was rausnehmen. Schon da hat er 2 Ansprechpartner. Also das ist, es muss einfach klar sein, dass sozusagen die Umwelt immer versucht, einen Kommunikationsknotenpunkt oder so zu finden zu einem Thema.
Das gehört zur Theorie des Teams ja auch mit dazu. Das hatten wir, kennt ihr, 1:1 das Problem nur intern, wo dann auch jedes Team so maximale Autonomie ausgelebt hat und jeder für sich seinen persönlichen Happy Pass überlegt hat. Und wenn man dann mit diesem Team in Interaktion treten wollte, war auch so, ja, für den Reifentyp geh auf den zu, für den Ölwechsel da und für das jenes und für die Abrechnung jetzt dahin. Und auf einmal hatte man sich irgendwie 11 Leute zu merken, mit denen man interagieren musste zu unterschiedlichen Themen. Man dachte sich so, ich will doch einfach nur eine Frage stellen. Das kann doch nicht euer Ernst sein jetzt in der Antwort, das macht es nicht besser. Und da muss man sehr aufpassen in einer Organisation, dass man dieses Thema Systemtheorie hält ähnlich auf 3 Ebenen betrachtet. Einmal auf dem Individuum, also wie kann das Individuum eigentlich innerhalb des Systems super gut arbeiten, was braucht die Einzelperson? Dann das System, das Team, ja, also was braucht so ein Team, damit solche Dinge nicht entstehen? Wie kann so ein Team maximal autonom sein, aber auch nur so notwendig wie möglich? Also es kann nicht 100% autonom sein, das geht nicht in der Theorie, auch in der Praxis erst recht nicht. Und was ist die Organisation? Also die hat ja auch letztlich eine Funktionsweise, nämlich diesen Organismus der ganzen Teams auch am Leben zu erhalten und auch Strukturen zu schaffen. Und an allen 3 Ebenen muss man arbeiten. Die Einzelperson ist vielleicht noch am einfachsten, das könnte man sagen, das überlasse ich der Einzelperson selbst und gebe ein bisschen Personalentwicklungsthemen mit rein und dann kann ich das vielleicht ganz gut steuern. Auf der Teamebene habe ich zumindest nur ein kleines Team, das kann ich noch im Zweifel mit jedem Team einzeln machen. Aber die Systemtheorie auf der Organisationsebene ist halt das Komplexeste, was ich halt betreiben kann, weil ich da halt mit allen sozusagen zu tun habe und nicht nur mit der Einzelperson, sondern mit allen Teams und mit allen Strukturen, die halt auch existieren. Und da muss man eben aufpassen, dass man da auch nicht overengineert, also wie du es auch schon gesagt hast, dass man eben halt auch nicht alles in irgendwelche Prozesse deklariert und nachher so ein typisch Bayer AG, 1700 Seiten Ding da rauskommt und man da irgendwie versucht, alles irgendwie mal festzuhalten und es eigentlich nur ein Exception-Buch ist. Ne? Man schreibt ja eigentlich auch nicht die tollen Dinge auf, sondern man schreibt ja jedes Mal, wenn irgendwas passiert, schreibt man eine Exception auf. Du darfst nicht das machen. Du solltest das vorher prüfen, damit das nicht passiert und so weiter. Und das gibt eine sehr große Einschränkung. Wenn man sich an alles daran halten würde, läuft irgendwann der Laden nicht mehr. Und da muss man eben drauf gucken, wie man eine Mischung findet zwischen der Selbstorganisation, aber auch zwischen gezielter Führung, zwischen aber auch vertikalen Strukturen, die es einfach teilweise, gerade umso größer eine Organisation ist, definitiv auch braucht. Und die müssen natürlich nicht negativ belastet sein. Häufig sind sie das vom Namen her, gerade wenn man aus der agilen Welt kommt, ist alles, was irgendwie überstrukturiert, immer mit so einem gewissen Stigma versehen, leider.
Ja, ich finde, ich sage dann, ich meine, schon früher auch immer gesagt, wenn man jetzt aufs Agile Manifest geht, aber ich sage dann tatsächlich auch nochmal, da unter ein Wort unterstreichen. Ne? Das heißt ja zum Beispiel People and Interactions over Processes and Tools. So, und das ist klar, dass das nicht ein Entweder-Oder ist, sondern die Aussage ist, im Zweifel, guck nach den Menschen und nach den Interaktionen. Das heißt aber nicht, dass du keine Prozesse und Tools hast und brauchst. Ne? So. ich glaube, womit man sich, wenn man sowas gestaltet oder weiterentwickelt, beschäftigen kann und sollte, ist definitiv das Thema Systemtheorie. Ein bisschen Psychologie kann auch nicht schaden, sich zumindest damit auseinanderzusetzen, was bedeutet denn bestimmtes Verhalten von Menschen. Ich glaube, dass die, jetzt habe ich einen Hänger, genau, aber das kann ich ja, muss gleich nochmal.
Vielleicht hören wir auch langsam zum Abschluss kommen. Ihr merkt, das Thema ist komplex, aber es ist kein Thema, was eine kleine Organisation nur trifft, sondern Daniel zeigt, wie das auch in einem großen Konzern funktionieren kann, dass ich mir diesem Thema vor allem annäher. Wahrscheinlich seid ihr nicht am Ende der Reise angekommen. Ich glaube, keine Organisation ist irgendwie am Ende der Reise angekommen. Er schüttelt den Kopf. Falls ihr das Video seht, seht ihr es jetzt gerade. Es ist ein fortwährender Prozess. Ich muss immer daran arbeiten. Ich muss immer gucken, wie ich einen Schritt vorwärts mache. Du hast eben dieses schöne Beispiel gebracht, wenn ich dann halt diese Konflikte habe und dann so ein bisschen an der Stelle trete und mich halt in der Organisation dann so ein bisschen um mich selbst kümmere, was bis an einem gewissen Grad vollkommen okay ist, gerade wenn es mir wirtschaftlich auch gut geht oder ich auch die Kapazitäten dazu habe. Aber der Output muss immer sein, auch einen Schritt nach vorne zu gehen. Also ich muss mich irgendwann auch mal verbessern. Ich muss irgendwann auch mal aus diesen um mich selber drehen rauskommen und irgendwann einen Schritt gelernt haben. Wenn ich das nicht mache, dann ist es gefährlich. Wenn ich mich zu lange um mich selber drehe und irgendwann auch aus dieser Spirale nicht mehr rauskomme und dann ganz viele kleine Spiralen vor allem entstehen, wo Leute so um sich selber drehen, dann wird es halt irgendwann gefährlich und dann ist so eine Organisation natürlich auch irgendwann komplett gelähmt und dann geht gar nichts mehr irgendwann vorwärts. Und dann hat man zwar irgendwie agil drüber geschrieben, hat kein Prozessbuch, aber besser ist es dann auch nicht geworden.
Ja, der Gedanke, den ich noch habe, ist gerade auch dazu, ne, dass Menschen tendieren gerade auch beim Gestalten von solchen Strukturen oder neuen Strukturen dazu, sich den Gutfall anzuschauen. Und man gestaltet für den Gutfall in der Regel, ne? Und das ist auch total okay, ne? Das muss man auf jeden Fall machen. Ich glaube, es ist nur hilfreich, wenn man sich sowas überlegt, sich auch den Schlechtfall anzugucken. Also was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn das, was wir annehmen als Grundannahme, also nehmen wir das Beispiel, alle Menschen sind grundsätzlich motiviert. Was machen wir denn, wenn wir ein Team haben, in dem sind die Leute nicht motiviert? Und wir haben x Dinge probiert, um dafür zu sorgen, ein Umfeld zu haben, dass Menschen motiviert oder sich motivieren können. Ne? So. Man muss davon ausgehen, und das ist, glaube ich, auch je größer die Organisation ist, umso wahrscheinlicher ist das, dass dieser Gutfall nicht immer und überall eintritt. Und dann muss man in irgendeiner Form handlungsfähig bleiben. Und das ist das Thema, bei dem dann auch tatsächlich in gewisser Form eine hierarchisch verortete Führung ein Mittel ist. Ein anderes Mittel wäre eben, sehr stringent und klar formulierte Prozesse zu definieren. Wenn das passiert, dann muss folgender Prozess und dann ist das die Folge. Ich denke nur bei solchen Prozessen, da bin ich dann wieder bei People and Interactions over Processes and Tools. Solche Prozesse haben auf mich immer diesen Anschein von, die Organisation kann gestaltet werden wie eine Maschine. Und das entspricht überhaupt nicht meinem Bild, sondern mein Bild ist, die Organisation ist ein komplexer Organismus letztlich mit ganz vielen Wechselwirkungen und Abhängigkeiten, die ich vorher nicht absehen kann. Und ich muss immer wieder reagieren können und ich muss auch immer wieder individuell reagieren können auf Themen, die dann passieren und auf die Frage, na, also was du eben gesagt hast, das ist nicht abgeschlossen. Und diese Entwicklung wird immer weitergehen. Und ich glaube, das, was sich für uns manchmal anfühlt wie so ein Start einer Transformation und das Ende einer Transformation, ist in Wirklichkeit eigentlich nur ein Ausschnitt, den wir sehr beleuchten.
Eine Iterationsstufe, ja.
Genau, und Organisationen haben auch ohne Agilität und ohne agile Transformation oder sonstige Transformation, haben die sich schon immer selbst organisiert und schon immer weiterentwickelt, abhängig vom Markt. Die es nicht geschafft haben, gibt es nicht mehr. Und die es schaffen, die gibt es noch und machen weiter. Ob das jetzt agil ist, Transformation, Selbstorganisation, wie auch immer, ist immer nur sozusagen eine Beschreibung eines Zeitabschnitts oder eines Themas, das man jetzt genauer beleuchtet. Ja.
Definitiv. Du musst auf jeden Fall die Waage finden zwischen all diesen Veränderungen. Wie viel Exceptions schreibt man auf? Wie viel klärt man dann einfach auch on the run, wenn es dann letztlich passiert? Das ist auch, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Da muss jeder für sich auch seinen Weg finden und vielleicht auch einfach irgendwann mal so alle paar Monate mal kritisch drauf gucken und mal auf alle Prozesse und Richtlinien, die man sich da mal so ausgelegt hat, auch mal drauf schauen und überlegen, brauchen wir das noch? Ist das hier eingetreten? Machte das Sinn, das aufzuschreiben? Findet man für alles wirklich eine Lösung? Nein, okay, dann kann man auch mal gucken, dass man Dinge dann auch einfach mal wieder verschlankern kann und auch einfach wieder mal ein bisschen verbessert. Daniel, Vielen Dank, dass du die erste Modern Work to Go Folge mit mir mitgemacht hast. Das waren auf jeden Fall sehr spannende Einblicke. Wir könnten wahrscheinlich, wie gesagt, noch eine Stunde weiterreden. Wir haben ja auch schon eine Stunde im Vorfeld gesprochen. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch viel mehr in die Systemtheorie und bei euch in die Teams reingehen. Aber vielleicht vertagen wir das mal auf die Zukunft und sprechen einfach in 1-2 Jahren nochmal und schauen, an welcher Iterationsstufe ihr dann steht und wie der nächste Evaluationsstufe bei euch dann aussieht, ob es dann immer noch Einheiten und Teams gibt oder wie es dann aussieht. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass du die tollen Insights mit uns allen hier geteilt hast. Wenn ihr Fragen zum Daniel habt, ihr könnt auf jeden Fall mal auf YouTube nach ihm suchen. Ich glaube, sein Vortrag ist noch nicht online. Das kommt dann jetzt hier im Laufe des Februars, März. Werde ich in den Shownotes noch nachziehen, den er bei der Tools for Agile Teams gehalten hat. Dann könnt ihr da auch nochmal reingucken. Wenn ich mich gerade richtig erinnere, war der Titel, wir sind doch jetzt agil, wir brauchen keine Führung, wenn ich mir, glaube ich, sicher bin.
Ah, fast wo, ja. Wenn keiner führt, wo führt das hin?
Ah, genau, so rum war es, Entschuldigung. Genau, werde ich in den Shownotes noch nachreichen, sobald es online ist auf YouTube. Ansonsten schaut gerne in die Kommentare unten mal rein in die Shownotes, da findet ihr die Kontaktdaten von Daniel und natürlich auch von mir. Da könnt ihr uns beide einfach mal kontaktieren und nochmal Fragen dazu stellen, wenn ihr Lust habt. Und wenn ihr jetzt Feedback habt zum neuen Namen, zum neuen Logo, Anregungen, Wünsche, vielleicht noch Ideen für neue Formate habt, dann schreibt mir auch sehr, sehr gerne auf LinkedIn oder einfach an modernwork@seibert.group. Die Adresse ist geblieben. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr Feedback habt, wie schön das Design geworden ist. Ich liebe es auf jeden Fall. Ich finde es richtig toll. Und wie gesagt, da wird noch ganz viel demnächst kommen. Das war jetzt hier erst der Anfang, die erste Folge. Und da haben wir noch sehr, sehr viel vor. Ja, Daniel, danke dir, dass du dabei warst. Ich würde sagen, euch da draußen noch eine schöne Woche und viel Spaß beim Arbeiten. Tschüss.
Schönen Tag. Ciao.